Gut, ich möchte heute nochmal weitermachen mit dem Brief des Paulus an die Epheser, wo ich ja das letzte Mal schon mal ein wenig mit euch drüber nachgedacht habe. Und das ist ganz interessant, wenn wir denken an das, was wir vor uns haben im Mai und an das, was in Ephesus stattgefunden hat. Ne? Dann gibt es da manche Parallele. Ich habe ja das letzte Mal schon etwas über die Hintergründe in Ephesus geredet und es ist ja wichtig, wenn ich die Bibel verstehen will, dass ich auch über das nachdenke, gell, über den Kontext, nicht nur den Kontext der Schriftstelle, sondern vielleicht auch das, was mir die Bibel über die Hintergründe sonst noch berichtet. Gell. Und ich habe ja erwähnt, in Ephesus, da stand ja eine, oder Ephesus war ja bekannt, zum einen, weil es ein Handelszentrum war, zum anderen war Ephesus bekannt, weil es noch ein anderes Zentrum war, nämlich das Zentrum des Götzendienstes für die Artemis. Dort in Ephesus stand der Tempel der Artemis und das war damals der größte Tempel überhaupt. Es gehört, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, zu den sieben Weltwundern der Antike, dieser Tempel der Artemis, der dort in Ephesus stand. Und da kann man sich etwas vorstellen von dem, was hier passiert. Ephesus war Zentrum des Götzendienstes. Und die Menschen kamen aus der ganzen Provinz Asien doch nach Ephesus zusammen, um Artemis anzubeten. Und jetzt ist es so spannend und deswegen dachte ich, ist es eigentlich schön. Der Thomas hat vorhin kurz einmal diese überquellende Liste präsentiert mit Mitarbeitern für den Mai. Und da muss ich mich fragen, was sind denn die Gründe, warum ich nicht mitmache? Ist es mir vielleicht einfach zu anstrengend? Und darf ich darüber nachdenken, was es Jesus gekostet hat, mich zu erlösen? Oder habe ich vielleicht einfach Angst? Fühle ich mich zu schwach? Dann ist es die beste Voraussetzung, um mitzuarbeiten. Seht ihr, wie hat Gott denn in diesem Zentrum des Götzendienstes Gemeinde gegründet? Das ist spannend, wenn wir uns mit Ephesus beschäftigen. Seht ihr, wenn wir die Geschichte von Ephesus und der Gemeinde dort ein wenig betrachten, dann ist es sehr spannend, was Gott tut. Götzendienst bedeutet ja nach 1. Korinther 10 immer, was für einen Dienst letztlich. Wenn ich den Götzen opfere nach 1. Korinther 10, wem opfere ich dann? Dem Dämonen. Das heißt, wenn hier ein Zentrum des Götzendienstes war, dann war es auch ein Zentrum des Okkultismus. Und das sehen wir an dieser Tatsache, als diese ersten bekehrten Christen ihre Zaubereibücher verbrennen und einmal schwuppdiwupp Bücher im Wert von 50.000 Silberstücken verbrannt werden. Die waren verstrickt, die waren gebunden in diesen Okkultismus. Und jetzt würden wir vielleicht hergehen, wenn ich jetzt den Auftrag bekäme, ich sollte dort Gemeinde gründen. Und dann ist so ein Angebot an verschiedenen Missionaren, die ich dorthin schicken könnte. Wen würden wir denn auswählen? Was müsste der für Voraussetzungen mit sich bringen? Alle. Wunderbar. Also, der müsste der Erfahrenste sein, der muss richtig Durchhaltekraft haben, der muss super predigen können, verstehen wir? Alles möglich. Und er muss nach Möglichkeit schon viel mitgemacht haben. Und jetzt ist es spannend, mit wem gründet Gott denn Gemeinde in Ephesus? Mit wem gründet Gott Gemeinde in Ephesus? Mit dem Epheser, aber wen schickt er ihnen? Wen schickt Gott den Epheser? Jawohl. Aquila und Priscilla. Das war ein Ehepaar, das waren eigentlich Juden, die mussten aus Rom fliehen, weil der Claudius befohlen hatte, Rom zu verlassen. Und so kamen sie nach Korinth und in Korinth lernten sie den Apostel Paulus kennen. Und jetzt war es eine schöne Zeit für sie, gell? Ob sie vorher zum Glauben kamen oder in dieser Zeit, das wissen wir nicht. Es war auch in dieser Zeit, dass die Gemeinde in Rom gegründet wurde. In etwa, das heißt, es überschneidet sich etwas. Nichtsdestotrotz waren sie jetzt viel Zeit mit einem Apostel Paulus zusammen. Und was ist dort geschehen in dieser Zeit? Was hat Paulus mit ihnen gemacht? Sie waren alle Zeltmacher, das heißt, sie haben gemeinsam gearbeitet, sie haben gemeinsam Zeit verbracht. Das heißt, wie nennt man das? Was haben sie getan? Das ist Jüngerschaft, was sie hier gelebt haben. Und Paulus hat einfach das gelebt, was in 2. Timotheus 2, Vers 2 steht, was ich dir anbefohlen habe, gell? Unter Zeugen, das befehle du einigen wenigen an, die auch wiederum treu sein werden, andere anzuleiten oder zu lehren. Das ist einfach Jüngerschaft. Paulus nimmt Aquila und Priscilla mit sich und er bringt ihnen die Dinge bei, die wichtig sind. Und auf der Rückreise seiner zweiten Missionsreise machen sie Station in Ephesus. Und der Paulus beginnt dort in der Synagoge zu reden und die Leute bitten ihn zu bleiben. Und was macht Paulus? Er geht. Paulus geht und verlässt Ephesus, aber er lässt Aquila und Priscilla zurück. Und mit diesem so unscheinbaren, bis dahin völlig unbekannten Ehepaar gründet Gott Gemeinde in Ephesus, mitten in dieser Hochburg des Okkultismus. Seht ihr, das ist ein Trost, der da drin steckt für uns alle. Sieh mal, warum konnte Gott Aquila und Priscilla gebrauchen? Warum? Warum sucht er sich vielleicht gerade die beiden aus? Warum?
Das ganz normale Leute sind.
Das ganz normale Leute, ne? Und dann stehen die vor so einer Aufgabe. Wie geht's doch, wenn du vor so einer Aufgabe stehen würdest?
Schweiß
drauf, ne? Das heißt, was habe ich jetzt? Mit was bin ich jetzt konfrontiert?
Mit einer übergroßen Aufgabe überfordert.
Mit einer übergroßen Aufgabe, die mich überfordert. Und was kann ich jetzt tun? Beten. Jetzt bleibt mir nur eine Flucht, ich muss mich an den wenden, dem nichts zu groß ist. Ja? El Shaddai, so stellt er sich dem Abraham vor, der Allmächtige und Allgenügende. Seht ihr, und dann verspricht er dem Apostel Paulus, ich bin in deiner Schwachheit mächtig. Gerade da, wo wir schwach sind. Da, wo ich noch überzeugt bin, ich kann das. Da werde ich erleben, dass ich Schiffbruch erleide. Ja, und Petrus, denkt mal dran, war der überzeugt von sich selber. Wenn wir mal das Leben des Petrus studieren, es war ein ehrliches Herz, der wollte Jesus nachfolgen, der war so überzeugt, in dieser Nacht, als der Herr Jesus mit ihnen redet, sagt er Petrus noch, und wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Und was ist Jesu Antwort? Wenn du dich dereinst bekehrst, dann geh hin und stärke die Brüder. Das heißt, Petrus, so wie du jetzt bist, bist du völlig unbrauchbar. Weil er auf sich vertraut hat. Weil er überzeugt war von seiner Stärke. Und dann kamen diese dunklen Stunden, wo der Petrus mit sich selbst ans Ende kam. Und diesen Petrus nimmt Jesus und setzt ihn ein und sagt, weide meine Schafe. Diesen Petrus, der an sich selbst zerbrochen ist. Seht ihr, das ist wunderbar. Und was gibt mir das Hoffnung? Gerade da, wo ich überzeugt bin von meiner Unfähigkeit, werde ich brauchbar für Gott. Gerade da, wo ich konfrontiert bin mit meiner Schwachheit und mit meiner Sündhaftigkeit und nichts anderes mir mehr bleibt als das Kreuz und Jesus allein, werde ich brauchbar für ihn. Der Wilhelm Busch hat es mal so schön ausgedrückt und hat gesagt, Menschen, die vom Kreuz her leben, das sind Menschen, die für Christus brauchbar sind. Aber nicht Menschen, die von sich selbst überzeugt sind. Seht ihr, und dann lässt er dieses Ehepaar in dieser schweren Aufgabe zurück und gründet mit ihnen Gemeinde. Mitten in dieser Hochburg des Okkultismus. Paulus kam dann später zurück und blieb 3 Jahre in Ephesus, hat 3 Jahre dort gearbeitet. Aber den Anfang hat Gott mit diesem bis dahin völlig unscheinbaren und unbekannten Ehepaar gemacht. Und es darf uns Ermutigung sein, wenn es hineingeht in diese Evangelisation im Mai. Ja, gerade da, wo ich mich unscheinbar und zu schwach fühle. Ich habe ja ihn. Und dann dürfen wir uns an ihn hängen und dürfen voll Vertrauen vorwärts gehen. Aber nun hinein in den Epheserbrief. Das ein bisschen zu diesem Hintergrund. Gell? Und dieser Hintergrund erläutert natürlich auch vieles von dem, was auch dann im Epheserbrief steht. Wir werden den Epheserbrief immer tiefer verstehen und wenn wir die Situation verstehen, in die dieser Epheserbrief geschrieben wurde. Ich habe darüber das letzte Mal ja schon ein bisschen was geredet. Und wir haben gesehen, dieser Epheserbrief, vielleicht noch das zur Zusammenfassung, hat ja ein großes Thema. Was ist das Thema des Epheserbriefs? Bitte?
Die Gnade.
Die Gnade. Und wie fasst Paulus das zusammen, dieses Thema?
Weil das nicht gemeint ist.
Gemeinde, jawohl. Wie fasst Paulus zusammen? Kapitel 3, Vers 4. Das Geheimnis des Christus. Das ist das Oberthema des Epheserbriefs. Das Geheimnis des Christus. Und dann beschreibt er schon etwas von diesem Geheimnis in Vers 8. Gell? Er sagt, vorher habe ich schon darüber geschrieben, da habt ihr meinen Einblick in dieses Geheimnis sehen können. Gell? Und es bedeutet unter anderem, dass Christus jetzt sich ein Volk berufen hat aus allen Nationen, die Gemeinde. Gell? Und dass er dieses Volk nicht nur berufen hat, sondern dass er es reich gemacht hat. Kapitel 3, Vers 8. Dort schreibt Paulus, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Darum geht es. Diesen Reichtum, den ich habe in Jesus. Nicht materiellen Reichtum, sondern geistlichen Reichtum, den mir Gott schenkt in Jesus Christus. Und ist übrigens auch schön, gell? Wem hat er diese Gnade anvertraut? Warum hat er sie dem Paulus anvertraut?
Weil er unter den Heiden predigt, oder?
Ja, aber steht hier.
Weil er der Allergeringste
war. Das bedeutet ja der Name Paulus. Was bedeutet Paulus? Wer weiß es?
Der Kleine,
sehr gut, jawohl. Wie hieß er vorher? Saulus, das heißt der Erbetene. Und wann wurde aus dem Saulus ein Paulus? Nein, eben nicht bei Damaskus. Das ist nämlich oft genau der Denkfehler. Wann wurde aus Saulus ein Paulus? Später, genau, auch nicht beim Ananias.
Also wieder sehen konnte.
Nein, noch später. Noch viele Jahre später. Jawohl, noch ein Tick später, fast richtig.
Also, wenn er sich bekehrt hat, hat er ja so einen Aufbruch gemacht und dann musste er.
Muss doch fliehen, danach in der Wüste.
Genau, und erst dann, wenn er wieder zurückkommen ist.
Dann ist er zurückgekommen und dann war er aber noch etliche Jahre in Tarsus, bevor er nach Antiochien geholt wurde. Und dann kam er nach Antiochien und jetzt passierte nach etlichen Jahren, wie lange Gott auch ihn ausgebildet hat. Verstehen wir das? Gell? Wie bei Aquila und Priscilla, die hat Gott erst mal in die Schule genommen, bevor er sie schickt. Ne? Und so hat das mit Paulus auch gemacht. Und dann nach vielen Jahren, gell, kann man mal nachrechnen, kann man sich aufmalen, wie viele Jahre das in etwa waren, wurde der Paulus auf die erste Missionsreise geschickt. Und auf dieser Missionsreise bekommt er den Namen Paulus. Von wem? Von wem bekommt er denn diesen Namen? Das ist auch interessant. Wer nennt ihn denn Paulus?
Von seinem Kollegen, oder?
Super, von seinen Kollegen.
Wie viele Jahre waren es bitte mal bevor mir noch?
Ich weiß es nicht genau, ich habe es dann ausgerechnet.
Aber auf jeden Fall viele Jahre, das macht Mut für einen selber.
Das macht Mut für einen selber. Ich habe es mal ein bisschen zusammengeschrieben, aber ich hatte ein paar Lücken drin, die ich mir nicht ganz erklären konnte. Genau.
Ich glaube 14 Jahre waren schon irgendwo.
Genau. Aber ich möchte jetzt immer spekulieren, ich habe es mal zusammengeschrieben, es gibt ein paar Stellen, wo ich nicht ganz weiterkomme. Das war eine große Anzahl von Jahren. Es ist deutlich über die 3 Jahre noch hinausgegangen, die Paulus gewartet hat, bis Gott ihn gerufen hat in den Dienst. Und jetzt stand er dort und jetzt wird er auf einmal von seinen Kollegen Paulus genannt. Warum nennen die ihn denn so, der Kleine? Vielleicht war er nicht so groß, oder vielleicht haben sie einfach deshalb der Kleine genannt. Ne? Aber jetzt ist interessant, in welcher Situation der Kleine genannt wird. Da kommt er in einen Kampf, gell, mit einem Zauberer, der hieß Bar-Jesus, ne? Sohn des Jesus heißt es übersetzt. Und in diesem Kampf, in den er hier hineingesteckt wird, auf einmal erwähnt Saulus, der auch Paulus genannt wurde. Das heißt, mitten in diesem Kampf, das heißt, was war der Paulus für ein Mensch? Gell? Namen drücken immer etwas auch aus über das Wesen in der Bibel. Was war Paulus für ein Mensch?
Ein Demütiger.
Und was lesen wir aus den Briefen immer wieder heraus, wie Paulus zerbrochen ist an sich selber. Und hier schreibt er es wieder, ich bin der Allergeringste unter den Heiligen. Seht ihr, wir sagen das auch leichtsam mal. Ne? Ich bin der Allergeringste, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Ne? Und warum sagt man das? Damit der andere einem die Hand auflegt und sagt, ja, ganz so schlimm bist du ja nicht. Ne? Der Spurgeon hat einmal eine schöne Geschichte erzählt, da kam eine Frau zu ihm und hat geklagt und gesagt, Herr Spurgeon, hat sie gesagt, ich bin so schlimm, ich habe so eine böse Zunge. Und sie wollte eigentlich nur getröstet werden von ihm und er sagte, das habe ich auch schon gehört. Und daraufhin ist die Wut entbrannt gegangen. Es gibt eine vorgespielte Demut oder eine echte Demut. Aber der Paulus war ein Mensch, wenn wir die Briefe lesen, der an sich selbst zerbrochen war. Ich bin wirklich der Allergeringste. Und er das nicht nur gesagt hat, sondern er das auch gelebt hat. Und daraufhin haben selbst die Menschen um ihn herum ihn den Paulus, den Kleinen, genannt. Und gerade so einen kann Jesus gebrauchen. Verstehen wir, was ist das schön? Was ist das für ein Trost, der hier steht? Mir, dem Allergeringsten, ist diese Gnade anvertraut. Verdient habe ich es nicht. Es ist nur Gnade, dass ich hier dienen darf. Gell? Und wie kann gerade einer, der selbst so gering ist, nun wunderbar reden von dem Reichtum des Christus? Weil er es selber erfahren hat. Weil er selber nichts anderes mehr hat als Jesus allein. Und so schreibt er nun in diesem Epheserbrief von diesem Reichtum des Christus. Wir haben uns das letzte Mal auch Gedanken gemacht, warum, gell? Letztlich geht es vor allem um eins, dass Jesus mein Herz gewinnt. Gell? Wir haben gesehen, was hält mich bei Jesus in der Versuchung. Ephesus war ja eine schwierige Situation. Da gab es ja massiv Gegenwind. Da gab es Versuchung, noch und nöcher. Und wenn wir ausbrechen, denken wir uns dieses System in Ephesus. Aus der ganzen Provinz Asien kommen die Menschen nach Ephesus, um diese Göttin dort anzubeten. Verstehen wir? Und auf einmal steht der Benny auf und sagt zu seinen Eltern und zu seinen Geschwistern, ich gehe nicht mehr mit. Da kommt man unter Druck, verstehen wir, gell? In der Familie, wie geht's weiter, wo kommt man noch unter Druck? Der Fendt macht einmal im Jahr ein Götzenfest, verstehen wir, für die Artemis, sponsert es. Und der Benny sagt, ich arbeite zwar hier, aber ich gehe nicht mehr mit. Was werden die machen mit ihm? Wir werden ihn rausschmeißen.
Aber zum Glück habe ich gute Kontakte zum Betriebsrat.
Verstehen wir, gell? Das war Situation der ersten Gemeinde. Da kam man nicht nur in der Familie oft unter Druck, sendet auch wirtschaftlich unter Druck. Lesen wir mal das Sendschreiben an Smyrna. Du bist arm. Die hatten wirklich nichts mehr, die waren ausgeschlossen. Auch vom wahren Verkehr. Da wird das Wort auf einmal ganz anders lebendig, das Jesus den Gläubigen mitgegeben hat. Gell? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Was ist denn damit gemeint? Mit solches?
Essen,
trinken und anziehen. Gell, die elementaren Dinge. Mach dir darüber keine Sorgen. Trachte einfach nach meinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Wie wird das für diese ersten Christen Bedeutung gehabt haben in so einer Umwelt? Gell? Und jetzt ist es wichtig, was hält mich bei Jesus? Das ist die Liebe. Gell? Dass ich immer mehr erkenne, was mir Gott in Christus geschenkt hat. Und so geht dieser Epheserbrief, die ersten 3 von 6 Kapiteln, über 20 Mal der Ausdruck in ihm oder durch ihn, ne? wird uns vor Augen gemalt, was Gott uns geschenkt hat in Jesus, wie reich er unser Leben gemacht hat. Und dann erst kommt der Wandel, gell? Darum wandelt nun würdig der Berufung. Dann kommen 5 Aufforderungen, jetzt auch entsprechend dieser Berufung zu wandeln. Denn die Gnade, die Gott mir gegeben hat, gell? Die ist zwar kostenlos, aber die soll nicht umsonst sein. Gell? Kennt jemand den Unterschied zwischen kostenlos und umsonst? Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst?
Das ist der Spruch, den die Schüler immer sagen. Ich bin kostenlos in die Schule gegangen.
Und du umsonst. Genau. Und genau so soll es in unserem Leben eben nicht sein. Die Gnade, die Jesus an uns wendet, die ist zwar kostenlos, aber die soll nicht umsonst sein. Jesus will jetzt mein Leben verändern. Aber ein verändertes Leben, gell, kommt nur aus dem heraus, dass ich begreife, was mir Gott in Jesus geschenkt hat. Deswegen geht es erst 3 Kapitel darüber, was ich in Jesus habe. Und dann geht es 3 Kapitel darüber, wie ich nun aus diesem Reichtum heraus leben soll. Und das macht mein Leben ruhig, das werden wir noch sehen. Gell, denn was passiert in dem Moment, wo ich weiß um all diese wunderbaren Schätze, die mir in Jesus geschenkt sind, da kriege ich einen Frieden. Selbst wenn ich einen Fehler mache, dann stehen diese Zusagen Gottes in Jesus an mich. Was macht mich das ruhig jetzt in meinem Leben? Und dann haben wir gesehen, und daran kann man den Epheserbrief etwas gliedern, gell, dass Paulus diesen Brief nun beginnt in Vers 3, gell, Kapitel 1, Vers 3, und sagt über Christus, dass wir in Christus, ich werde das nicht mehr alles wiederholen, das haben wir im letzten Mal behandelt, gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Region. Ich werde nur ganz kurz umreißen, damit wir dann fortsetzen können. Was bedeutet das, wenn ich in Jesus bin? Was bin ich dann? Dann bin ich gesegnet. Und zwar jeden Moment meines Lebens. Ich kann nicht einen Moment mehr Segen haben, als wenn ich in Jesus bin. Habe ich Jesus, habe ich die Fülle des Segens. Dann kann mir keiner mehr Segen zusprechen und dann kann mir auch keiner wegnehmen. Ich habe den Segen, weil ich Jesus habe. Habe ich Jesus nicht, dann habe ich auch keinen Segen. Das ist ganz einfach. Das Wort für segnen heißt wörtlich übersetzt gutes Reden. Ne? Wenn der Mensch über Gott gutes redet, wenn dieses Wort gebraucht wird vom Mensch über Gott, dann steht dort preisen. Übersetzen unsere Bibeln einfach preisen. Das ist das gleiche Wort. Wenn aber Gott über den Menschen gutes redet, übersetzen unsere Bibeln segnen. Warum kann denn Gott über mich gutes reden? Ab welchem Moment? Ab dem ich in Christus bin. Weil wenn ich in Christus bin, ich habe Christus angezogen in Galater 3. Was sieht er dann, wenn er mich ansieht?
Jesus,
dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich was habe? Wohlgefallen. Dann habe ich, weil ich in Jesus bin, hat Gott an mir Wohlgefallen. Was wird er jetzt über mich reden?
Gutes.
Und zwar jeden Moment meines Lebens. Und wenn ich jetzt sündige, was, bin ich da noch im Segen oder nicht? Natürlich. Selbst wenn ich gesündigt habe, stehe ich noch im Segen. Nur dann wird sich der Segen anders auswirken. Dann ist der Segen der, dass Gott mich nicht einfach springen lässt, sondern dass er mich korrigiert. Aber es bleibt dabei, ich bin gesegnet. Ich brauche auch nicht mehr beten, gerne in den dunklen Stunden meines Lebens, Herr, mach mir das zum Segen. Sondern es ist in dem Moment, wo es geschieht, schon längst lauter Segen. Römer 8, Vers 28. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Ich brauche gar nicht mehr beten, Herr, mach's zum Segen. Ich darf danken, Herr Jesus, dass es Segen ist. Auch wenn ich es jetzt nicht verstehe. Seht ihr, was darf ich leben? Wunderbar aus diesem Schatz, aus diesem Wissen heraus. In Jesus bin ich in die Fülle des Segens gestellt. Jede Sekunde meines Lebens. Könnte man eigentlich die ganze Zeit nur noch danken. Okay. Und jetzt beschreibt Paulus in den ersten 14 Versen des ersten Kapitels etwas von diesen Segnungen, die wir in Jesus haben. Gell? Da geht es darum, Vers 4, wie wir vor Grundlegung der Welt auserwählt wurden. Darüber haben wir das letzte Mal geredet und wie wir jetzt heilig und tadellos vor dem Vater stehen dürfen in Liebe. Wir haben gesehen, dass wir zur Sohnschaft berufen sind. Jetzt weiß ich eben nicht mehr genau, vielleicht könnt ihr mir helfen, wo haben wir das letzte Mal genau aufgehört? Das ist mir nämlich entfallen. Das weiß wahrscheinlich auch keiner mehr, dann macht es nichts. Weil dann können wir einfach weitermachen. Gell? Das heißt,
Sie meinen bei 14.
Haben wir die ganzen Segnungen besprochen bis 14? Haben wir noch gesprochen? Super gut, Dankeschön. Wunderbar, gell? Wir sehen, wir haben die Sohnschaft bekommen in Jesus, gell? Das heißt, er hat uns zu Söhnen Gottes gemacht, gell? Sohnschaft bedeutet, der Sohn wird eines Tages erben. dann werde ich mit Jesus erben. Gell? Da kommen wir gleich noch drauf. Dann lesen wir weiter, gell, dass wir ein Erbteil erlangt haben, dass wir in ihm versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Gell? Das ist auch wichtig, dass wir das berücksichtigen. Ich bekomme den Heiligen Geist nicht dadurch, dass mir jemand die Hände auflegt oder mir ins Gesicht pustet oder irgendwelche anderen Rituale an mir vollzieht, sondern ich bekomme ihn nach Epheser 1, Vers 13 und 14 einfach, indem ich anfange zu glauben, und zwar nicht, was ich will, sondern an das Wort der Wahrheit. Das ist entscheidend. Der ganze Glaube, gell? Übrigens, das ist auch wichtig. Glaube beinhaltet immer den Gedanken, dass ich eine Wahrheit brauche, auf die ich mich stelle. Verstehen wir, gell? Ich kann vor einem See stehen. Jetzt haben wir Winter. Der Thomas steht vor einem See, der hat eine Zentimeter dicke Eisschicht und dann ist er überzeugt, der hat so einen festen Glauben, dieses Eis wird ihn tragen. Was siehst du, Thomas? Sagst du nicht mehr? Also. Aber an meine
Füße. Mit 1,5 Zentimeter braucht es schon, mit 1 Zentimeter.
Mit 1 Zentimeter wird es nichts, ne? Und bei 1,5 Zentimeter brauchst du schon recht große Schuhe, dass das Gewicht sich noch gut verteilt, ne? Also, der Thomas steht vor diesem See und es hat 1,5 Zentimeter dicke Eisschicht. Aber er ist überzeugt, das Eis wird mich halten und er dreht raus, was passiert. Aber warum? Er hat doch geglaubt. Er hat doch so einen Glauben gehabt.
Auf dem Wasser wäre es gegangen, aber das Eis.
Warum? Warum bricht das Eis ein, obwohl er doch so einen Glauben hatte?
Weil es so oder so nicht getragen hätte.
Weil es nicht getragen hätte. Das nächste Mal, der Thomas ist ja nicht blöd, der lernt aus seinen Fehlern. Das nächste Mal steht er wieder vor dem See. Jetzt hat der See zwar einen halben Meter dicke Eisschicht, aber der Thomas, der ist echt bammel. Ne? Bin ja da schon mal reingefallen in die ganze Kiste. Ne? Und er hat wirklich Zweifel, ob das Eis trägt und die Kerstin steht am Ufer und sagt, Thomas, komm rüber, das hält, das hat mich auch gehalten. Und der Thomas hat totale Zweifel. Aber ganz vorsichtig setzt er einen Fuß nach dem anderen auf die Eisfläche, wird sie ihn tragen.
Ja.
Sie trägt, warum? Er hat doch Zweifel, er glaubt doch nicht mal richtig. Warum trägt sie? Bitte? Das Eis ist dick. Seht ihr, und genauso ist es mit unserem Leben und dem Wort Gottes. Ich kann glauben, was ich will, es wird mich nicht tragen, egal wie viel Glauben ich habe, solange ich nicht an Tatsachen glaube. Hebräer 11, Vers 1. Und diese Tatsachen sind nichts anderes als das Wort Gottes. Das ist so wichtig, dass wir lernen, unseren Glauben ganz auf die Schrift zu stellen. Auf das, was die Bibel sagt. Nicht, was Menschen oder Traditionen oder sonst uns erzählen. Sondern nur auf das, was die Schrift sagt. Nicht auf das, was ich fühle oder was ich meine. Oder was halt hier gerade gut ankommt, ne, weil alle in der Gemeinde das machen. Sondern nur auf das, was die Schrift sagt. Das ist wichtig. Das müssen wir lernen. Ja? Immer wieder neu hinterfragen, ist das wirklich biblisch? Sonst kommt am Ende ein Haufen Not dabei raus. Denk mal an manche Richtungen, wo dann dir erzählt wird, du musst nur genug glauben oder beten, dann wirst du gesund. Ich habe keine Verheißung in der Bibel, die mir das bestätigt. Ich habe Verheißungen dieser Natur an das Volk Israel, aber wir sind alle nicht Volk Israel. Wir sind Gemeinde aus den Nationen. Und da macht Gott einen Unterschied. Wir haben nicht materielle Segnungen, sondern geistliche Segnungen zu erwarten. Es ist wichtig, dass wir lernen, solche Dinge zu trennen. Und dann habe ich keine einzige Verheißung auf Gesundheit in der Schrift. Ganz im Gegenteil, ich erlebe, wie Paulus krank war und krank blieb. Ich erlebe, wie Timotheus krank war und krank blieb. Dem sagt Paulus nicht, bet und glaub, dass dein Magen wieder gut wird. Er sagt, trink ein Glas Wein. Verstehen wir? Dass dieses Leiden etwas gemildert hat. Aber wegnehmen konnte es ihm nicht, das blieb stehen. Und so gibt es manches, was Gott in unserem Leben stehen lässt, aber es ist nach Vers 3 für uns schon in dem Moment Segen. Und ich darf Gott dafür lernen zu danken, auch wenn es mir schwerfällt. Aber dadurch drücke ich aus, ich glaube, dass es so ist, wie du es versprichst. Es ist Segen. Und das verstehe ich nur von der Ewigkeit her. Es geht ja nicht um das Hier und Jetzt, sondern es geht um die Ewigkeit. Nachdem Paulus nun 14 Verse wunderbar all diese Herrlichkeiten entfaltet hat, die wir in Christus geschenkt bekommen haben, beginnt er im Vers 15, und ich möchte mit euch lesen, Vers 15 bis Vers Kapitel 2, Vers 3, und zwischendrin lassen wir die Verse 20, oder ab Vers 20, ab dem Ende, bis Vers 23, das müssen wir auslassen, das ist nämlich eigentlich in Klammern gesetzt, das lassen wir heute aus, und ich lese mal. Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, euch erwähnend in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und jetzt springen wir in Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Bis dahin. Nachdem Paulus, das ist sehr schön, im Epheserbrief finden sich zwei Gebete des Apostel Paulus. Und wir tun gut daran, mal diese Gebete des Apostel Paulus zu studieren für uns ganz allein. Ja, in Kapitel 3 finden wir nochmal ein Gebet ab dem Vers 14 bis zum Vers 21 und Kapitel 1 von Vers 15 bis Vers 23 ist ein Gebet letztlich. Und es tut gut, einmal zu schauen, was betet Paulus. Ja, wenn wir beten, für was beten wir dann? Das darf ich mich einmal fragen. Gebet ist ein Stück weit wie eine Versuchung, die an uns herantritt. Bitte nicht falsch verstehen. Der William Busch hat es mal sehr schön ausgedrückt und hat als Beispiel den Salomo genommen. Da kommt Gott zu ihm und sagt zu ihm, bitte, was ich dir geben soll, sonst wird dir widerfahren. Du hast den Wunsch frei. Das ist eine gewaltige Versuchung. Was wird denn jetzt nämlich deutlich? Was in seinem Herzen steckt. Und an uns tritt Jesus genauso heran. Ja? Dass wir in Jesus zum Vater kommen dürfen und beten dürfen und werden erleben, Gott hört Gebet. Und jetzt ist die Frage, und das wird deutlich in meinem Gebet, und da kann ich mich auch selber hinterfragen, da wird etwas deutlich von dem, was wirklich in meinem Herzen steckt. Was bete ich? Was betet denn der Salomo? Grob zusammengefasst, das wird keiner von uns auswendig kennen. Um Weisheit. Warum um Weisheit? Damit er der große Mann ist. Damit er das Volk Gottes führen kann. Der war in eine so gewaltige Aufgabe gestellt, dass er einfach nur noch Angst hatte. Wie soll ich diese Aufgabe bewältigen? Und jetzt tritt Gott an ihn heran und sagt, du hast einen Wunsch frei, Salomo. Und jetzt bittet er Salomo um Weisheit und Erkenntnis, damit er dieses Volk Gottes recht führen kann. Das heißt, um was geht es dem Salomo?
Ums Volk.
Ums Volk. Das heißt, um wen geht es in letzter Konsequenz? Um Gott und Gottes Sache. Wie beginnt das Vater unser? Wie beginnt das? Genau. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt, dreimal geht es am Anfang um wen? Um Gott und seine Sache. Seht ihr, so darf das wie ein Leitfaden auch für unser Gebetsleben werden. Lassen wir doch am Anfang des Gebets nicht unsere Bedürfnisse stehen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Darf es denn zuerst in unserem Gebet einmal um seine Belange gehen? Was hilft mir denn das? Was passiert in dem Moment? Ich komme ins Gebet und ich bin aufgewühlt, weil mich Dinge unheimlich bewegen. Und dann fange ich an und rede mit Jesus über das alles und dann stehe ich auf nach 5 Minuten oder 10 oder 15 und ist es besser?
Na, schlimmer.
Schlimmer. Warum?
Weil sich alles nur davon dreht.
Weil sich die ganze Zeit mein Gebetsleben nur um meine Sachen gedreht hat. Aber wenn ich anfange, meinen Blick nach oben zu richten, dann geht mein Blick auf den, der größer ist. Und das beginnt, meinen Blick wieder zurechtzubringen. Verstehen wir, das ist ein wunderbarer Schatz, den Christus uns hier schenkt. Lassen wir das zu einem Leitfaden in unserem Gebet werden. Zuerst geht es um ihn und um seine Angelegenheit. Dann bleibt mir vielleicht manchmal gar keine Zeit mehr für die meinigen. Was werde ich dann trotzdem erleben?
Frieden.
Sorge nicht. Verstehen wir? Das werde ich erleben. Wir dürfen unsere Belange bringen. Bitte nicht falsch verstehen. Nicht, dass jemand hier rausgeht und sagt, Friede, ich darf nicht mehr für meine Angelegenheiten beten. Das habe ich nicht gesagt. Ne? Nur die Frage ist, welcher Priorität? Wie schaut mein Gebetsleben aus? Gebet ist ein Stück weit wie ein Spiegel meines Herzens. Um was bete ich? Ich kann mich gut erinnern an einen lieben Bruder. Wir haben öfters gemeinsam gebetet. Und er hat ein entscheidendes Erlebnis in seinem Leben gehabt, wo er ganze Sache mit Jesus gemacht hat. Und ab diesem Moment war sein ganzes Gebetsleben wie verändert. Davor hat dieser Bruder immer für persönliche Dinge gebetet, wenn wir gemeinsam gebetet haben. Der war eigentlich so gut wie nie für Dinge gebetet, die das Reich Gottes betroffen haben. Und ab diesem Erlebnis, wo er ganze Sache mit Jesus gemacht hat, war sein Gebetsleben, ich darf noch nie was sagen müssen, wie ausgetauscht. Ab diesem Moment, wenn man mit ihm gebetet hat, hat er so oft erst einmal für die Angelegenheiten des Reiches Gottes gebetet. Da hat Jesus ein Herz gewonnen, dem braucht man das nicht mal sagen. Es war ihm klar, jetzt geht es um andere Dinge. So kamen die persönlichen Angelegenheiten kamen auch, aber weiter hinten. Verstehen wir? Gell? So darf es auch in unserem Leben gehen. Und so ist es interessant, wenn wir mal diese Gebete des Paulus studieren in der Bibel, gerade mal die im Epheserbrief, was er betet. Was betet er denn hier? Wenn wir einmal hineinschauen, Vers 15 und 16. Um was geht es ihm in diesem Gebet? Was macht Paulus? Was steht hier, Vers 15? Und Vers 16. Was macht er?
Er hört nicht auf zu beten.
Also er hört erstmal nicht auf zu beten. Gell? Das ist eine wichtige Sache, dass wir das lernen, gell? Immer wieder dran zu bleiben. Und es passiert etwas Schönes. Was bewegt ihn denn Vers 16? Was tut er in seinem Gebet als allererstes?
Er dankt.
Und zwar für wen dankt er? Für die Geschwister in Ephesus. Das ist ihm eine Freude, wenn er an diese Geschwister denkt. Er schreibt davor, ich habe von eurem Glauben gehört in dem Herrn Jesus. Und es ist eine Freude. Warum freut er sich denn darüber? Es ist ein schönes Lied. Oh, wie liebe ich ja die Deinen, die dich suchen, die dich meinen. Gell? Bei uns geht es oft anders. Da wollen wir es lieber nicht sehen. Verstehen wir? Du weißt, wie mich es oft erblicket, wenn ich erkünde, wenn ich Seelen habe, erblicket, die sich ganz geben, die reißt es dann weiter. Gell? Warum freut er sich über den Glauben der Epheser? Was haben sie jetzt bekommen? Durch den Glauben in Jesus.
Die Liebe zu den Heiligen.
Die Liebe zu den Heiligen und was zuerst noch, was ist noch beinhaltet in dem Glauben? Sie sind jetzt in Jesus, das heißt, was haben sie bekommen? Den ganzen Segen, diese Fülle. Er freut sich einfach. Der freut sich, sind Menschen, die sind aus der Finsternis heraus ins Licht gekommen. Er freut sich, sind Menschen, die sind in diese Fülle des Segens getreten. Da kann ich nur noch danken. Und er begreift, gell, und das ist auch so schön, er dankt Gott dafür. Okay? Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich aus Erbarmen in deine Arme. Verstehst? So geht es auch in unserem Leben. Wenn er nicht den Anfang macht, dann gibt es keinen in unserem Leben. Aber ich danke dir für die Geschwister in Ephesus. Danke dir, was du an ihnen getan hast, dass du sie hinausgeführt hast in diese wunderbare Herrlichkeit. In diesen Segen, in diese Fülle hinein. Er stellt dir eine Verbindung her, weshalb auch ich, Vers 15. Das heißt, diese ganze Fülle des Segens, das ist ihm so eine Freude, dass die Epheser das bekommen haben. Und dann freut er sich noch mehr, nämlich er sieht ihren Glauben. Woran sieht man den gelebten Glauben? Woran wird der Glaube sichtbar? Galater Brief.
An der Art, wie sie leben.
An der Art, wie sie leben. Der Glaube wird tätig durch die
Umsetzung.
Durch die Umsetzung. Und was ist die Umsetzung?
Liebe.
Galater Brief. Der Glaube wird tätig durch die Liebe, verstehen wir? Matthäus 25, ab Vers 31, da ist dieses Weltgericht, gell, wenn Jesus wiederkommt vor dem Thron der Herrlichkeit. Und dann stehen auf der einen Seite die Böcke und auf der anderen Seite die Schafe, gell? Und dann wird Jesus mit ihnen richten, gell? Und dann sagt er den einen, ihr habt mich besucht, als ich krank war und im Gefängnis und mich gekleidet, als ich nackt war und so weiter. Und was werden die sagen? Wann haben wir das gemacht? Das ist für sich so selbstverständlich gewesen zu lieben, dass sie es nicht einmal wissen, wo sie es getan haben. Wir sind da ganz anders. Wir führen oft wie so ein Notizbuch. Da war ich lieb zu Michael. Und jetzt schaue ich mal, wann es mir zurückgibt. Ne? Das sehen wir. Kennen wir das? Kennen wir diese Gedanken? Sind wir doch mal ganz ehrlich, ein bisschen überspitzt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie oft kenne ich diese Gedanken? Da messe ich mein Verhalten und erwarte jetzt, dass der andere das mir auch zurückgibt. Das ist keine Liebe. Für die war Liebe so selbstverständlich, dass sie es nicht mal Notiz davon genommen haben. Und deswegen kann Jesus in Matthäus 25 auch nach den Werken richten und kann sagen, ihr habt geliebt, ihr kommt in mein Reich und ihr habt nicht geliebt, ihr geht in die ewige Verdammnis. Dann muss man sich ja fragen, herrscht jetzt Werksgerechtigkeit, Matthäus 25? Nein. Sondern echter Glaube wird durch die Liebe tätig. Das ist der entscheidende Punkt. Seht ihr, bei den Ephesern heißt es hier, ich habe gehört von eurer Liebe, gell? Das heißt, die konnte man sogar hören, diese Liebestat, und so da wurde drüber gesprochen. Ich dachte, das ist gewaltig. Und jetzt heißt hier, ihr habt gehört von der Liebe zu all den Heiligen, die dieselben Ansichten haben wie ihr. Was steht hier?
Zu Zu allen
Heiligen. Das ist ja interessant. Bestimmt, es gab ja damals auch schon, warum das die Sendschreiben lesen. Verschiedene es gab Schwierigkeiten in den Gemeinden, verschiedene Ausprägungen, verstehen. Es gab ein Ringen um das, was ist die Wahrheit. Aber über allem sollte eins stehen. Dort, wo einer ist, der Jesus in seinem Herzen hat, den will ich lieben. Und zwar als einen Bruder, als einen Heiligen heißt das hier. Der hat genau die gleichen Dinge in Christus, die ich auch habe. Das heißt nicht, dass ich zu allem Ja und Amen sagen muss. Ja, das ist keine Liebe, die zu allem sich beugt und sagt, passt schon, um der Liebe willen. Das ist nicht die richtige Liebe, die alles einfach hinnimmt. Ne? Verstehen wir? Aber die Frage ist, mit welchem Gedankengut, mit welcher Art gehe ich um mit den Geschwistern? Verstehen wir? Gell? Das sind alles Heilige. Wer Jesus hat, ist vor Gott ein Heiliger. Und als solchen sollte ich lernen, ihn zu lieben. Tue ich das? Ja? Von den Ephesern kann man das sagen. Und jetzt beginnt Paulus zu danken und er freut sich, gell, über das, was Gott hier getan hat und erwähnt sie in seinen Gebeten. Und jetzt bittet er für die Epheser. Worum? Um Wohlstand, um Gesundheit. Was bittet er?
Vers 17.
Um Weisheit und Offenbarung. Dass er euch gebe, gell, den Geist der Weisheit und Offenbarung. Verstehen wir, damit ist nicht ein neuer Geist gemeint, denn den hatten sie nach Vers 13 und 14 ja schon, den Heiligen Geist. Sondern damit ist gemeint, dass Gott ihnen Weisheit schenken möge. Verstehen wir, dass sie ausgefüllt werden mit Weisheit und mit Offenbarung. Was ist denn Weisheit? Was ist Weisheit?
Dich zu fürchten ist das Wissen.
Okay, Erkenntnis, Wissen.
Dich zu fürchten ist der Anfang der Weisheit.
Sehr gut, gell? Weisheit geht noch weiter. Verstehen wir, wenn wir biblische Weisheit betrachten, merke ich, richtige Weisheit in der Bibel ist mehr wie bloß Wissen. Am schönsten bringt es der Psalm 90 auf den Punkt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise oder klug werden. Verstehen wir, Weisheit beginnt das Leben von Gott her zu sehen. Beginnt die Frage meines Lebens von Gott und der Ewigkeit her zu beantworten. Okay? Im Kapitel 5 fordert Paulus uns auf, wandelt als Weise. Ja, dann heißt es, kaufe die Zeit aus. Das heißt, dass ich jetzt lebe mit Blick auf die Ewigkeit. Dass ich anfange, mein Leben von der Ewigkeit her zu beantworten, meine Entscheidungen vom Blickwinkel der Ewigkeit her zu treffen. Okay? Weisheit ist, dass ich mein Leben von Gott her sehe. Okay? Dann werde ich klug, dann bekomme ich Weisheit. Ich kann eine niedrige Ausbildung haben oder eine hohe Ausbildung, das entscheidet nicht über meine Weisheit. Ich kann eine IQ von 150 haben oder deutlich drunter, entscheidet auch nicht über meine Weisheit. Weisheit ist nichts anderes, als dass ich lerne, von Gott her mein Leben zu sehen und zu leben. Da finde ich die Antworten auf all die Fragen, die mich bewegen. Und da finde ich die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Offenbarung, was beinhaltet denn Offenbarung?
Dass man einen Weitblick für Gottes Dinge kriegt.
Okay, ich kriege einen Weitblick. Was bedeutet Offenbarung noch, wenn ich etwas offenbaren muss? Das
ist Offenbarung, der ist die Hand, der Handelnde ist der andere, der zeigt sich einem.
Sehr gut. Ja, Offenbarung heißt, der andere muss mir etwas zeigen.
Von sich.
Von sich? Das heißt, was ist es vorher?
Geheim,
verborgen, verschlossen, verstehen wir? Ganz genau, es ist vorher verdeckt. Ich kann es vorher nicht sehen. Und jetzt bittet Paulus, dass Gott den Ephesern immer mehr, gell, dass er sie wachsen lässt in Weisheit und Offenbarung. Das heißt, dass sie immer weiser werden, immer mehr ihr Leben von Gott her begreifen können und dass ihnen immer mehr aufgeht, gell, was ihnen in Gott eigentlich alles geschenkt ist. Gell. Es geht ja hier um dieses Geheimnis, schreibt er dann weiter, das vorher verborgen war und jetzt offenbart wird, Kapitel 3, Vers 3. Na? Das ist es, um was es Paulus jetzt geht. Und jetzt ist es so interessant, Paulus schreibt manchmal ein paar Sätze, die sind etwas schwierig zum Verstehen. Das ging dem Petrus schon so, der schreibt im zweiten Petrusbrief auch, dass er alle Briefe des Paulus hat und gelesen hat und dass da manches schwer ist zum Verstehen. Also brauchen wir uns nicht genieren, wenn es uns auch so geht. Aber das ist ganz interessant, das macht Gott, damit wir lernen nachzudenken über sein Wort. Verstehe mein Fünf-Groschen-Roman, den lese ich einmal und da denke ich nicht mehr drüber nach. Aber Gottes Wort ist manchmal kompliziert. Aber jetzt will ich es ja verstehen. Was mache ich jetzt?
Studieren.
Ich werde es wiederlesen. Ich werde beten, ich werde mit Jesus drüber reden, ich werde nachdenken. Verstehen wir? Das heißt, wo beginnt jetzt Gottes Wort mich zu füllen? Was beginnt es jetzt zu verändern? Mein Denken. Und wenn es mein Denken verändert, dann verändert es mein Handeln. Verstehen wir? Das macht Jesus. Es ist wunderbar, dass sein Wort nicht wie ein Fünf-Groschen-Roman ist, sondern dass wir nachdenken müssen, gell? Ich bitte, gell, er bittet Gott um Weisheit und Offenbarung für die Epheser und jetzt schreibt er, in der Erkenntnis seiner selbst. Was ist denn damit gemeint?
Jesus besser kennenlernen.
Super. Genau. Verstehen wir? Dort werde ich weise und dort begreife ich diese Geheimnisse, gell, die Gott für mich bereit hat, wenn ich ihn immer tiefer kennenlerne. Ja, das ist ein interessantes Wort, was hier im Griechischen verwendet wird. Das heißt Epignosis. Das ist sozusagen eine Steigerung des Wortes Gnosis. Ne? Das bedeutet eigentlich schon für sich Wissen. Und Epignosis ist dann das Aufwissen. Ne? Das ist sozusagen gesteigert nochmal. Ja, und es beinhaltet den Gedanken einer ganz tiefen Beschäftigung mit dem Objekt, über das ich nachdenke und damit auch eine Veränderung meines Lebens. Darum geht es, wenn hier von Erkenntnis die Rede ist. Nicht nur, dass ich Wissen ansammle über Gott, sondern dass ich Beziehung mit ihm lebe. Dass es immer tiefer wird, dass ich mich tief beschäftige mit ihm. Und dass ich daher verändert werde. Ja, das ist nämlich wunderbar. Seht ihr? Wenn ich mich nämlich mit ihm beschäftige, dann wird er sein Wesen in mich prägen. 2. Korinther 3. Gell? Dass wir verwandelt werden, gell, in sein Ebenbild, weil wir ihn sehen, wie er ist. Ja, das ist es, was er uns schenkt. Ich habe früher, das darf ich gar nicht lauter zählen, ne? Früher war ich in meinen jugendlichen Sturm- und Drangzeiten, da war ich ein Wrestling-Fan. Ne? Vielleicht sagt es dem einen oder anderen. Das ist so eine Art von Volksverdummung, auf die heute auch noch manche Leute reinfallen. Ich bin da auch reingefallen und ich hatte einen großen, einen Mann, der mir da unheimlich imponiert hatte, hieß Undertaker, ne? Der war ungefähr genauso schwarz, wie der Name auch klingt, und er war 2,10 Meter groß. Und ich hatte dann so einen Starschnitt in Lebensgröße in meinem Zimmer hängen von dem Kerl. Ne? Verstehen wir? Und es hat mich fasziniert. Ich habe mich immer mit diesem Kerl beschäftigt. Und dieser Kerl...
Undertaker heißt Totenkräger, mal gesagt.
Weiß ich, ja. Ich habe mich immer mit ihm beschäftigt, verstehe ich mal. Den ganzen Tag habe ich mich mit diesem Kerl beschäftigt, wenn ich Zeit hatte neben der Schule. Was ist mit mir passiert?
Ich bin auch zum Undertaker
geworden. Ne? Ich habe mir bestimmte Sprüche angewöhnt von ihm und bestimmte Verhaltensweisen. Ne? Die 2,10 Meter, die habe ich nicht geschafft. Aber ich habe mich bemüht, verstehe ich. Das war mein Vorbild. Verstehe ich mal. Und das ist das Spannende daran. Und jetzt ist es so, dass Jesus in unser Leben tritt und ich soll lernen, mich mit ihm zu beschäftigen. Nicht mit einem Undertaker oder mit sonst wem, verstehen, sondern mit ihm, und dann werde ich erleben, wie er mein Leben verändert und trägt. Ja, viele Christen machen einen großen Fehler. Sie beschäftigen sich nicht mit Jesus, sondern mit der Sünde. Die wollen die Sünde nicht tun. Und so geht den ganzen Tag durch ihren Kopf, was sie alles nicht tun. Verstehen, was tut man am Ende?
Sünde.
Man sündigt. Wir können, das ist ein wunderbares Beispiel, ne? Als das Volk Israel durch die Wüste gegangen ist. Und dann haben sie gemurrt über die Wegführungen Gottes, kennen wir auch gut aus unserem Leben, und jetzt schickt Gott ihnen diese brennenden Schlangen in das Lager. Und diese Schlangen waren tödlich, der Biss war tödlich. Und das Volk fleht um Hilfe und Mose lässt diese erhöhte Schlange aufrichten im Auftrag Gottes als Hilfe für das Volk, als Rettung. Und was war die Rettung? Jeder, der zu dieser Schlange aufschaut, der soll gerettet werden. Gell? Das heißt, da drücke ich Glauben aus. Gell? Normal kann doch so eine bronzene Schlange nicht retten. Verstehen? Das heißt, ich glaube, dass das die Rettung ist, die Gott gegeben hat. Und es gab zwei Möglichkeiten, durch das Lager zu gehen. Entweder ich ging durch das Lager, gell? Schon, ich wollte ja nicht gebissen werden. Verstehen? Immer gucken, wo ist eine Schlange? Aber da waren so viele Schlangen, dass ich am Ende des Tages doch gebissen wurde. Und was war das für ein Leben all diese Zeit im Lager? Furchtbar. Immer die Anspannung. Hoffentlich ist hier keine Schlange. Wo ist die Schlange? Verstehen wir, gell? Ein völlig verkrampftes Leben. Oder ich konnte durchs Lager gehen. Mit dem Blick auf die erhöhte Schlange und mich einfach freuen, dass Gott einen Retter gegeben hat. Seht ihr, so können wir als Christen leben. Entweder gucken wir immer auf die Sünde, dass wir die Sünde ja nicht tun. Es ist richtig, gell, dass wir uns nach einem Leben, das Gott will, ausstrecken. Aber das geht nicht, indem ich immer gucke, was ich nicht darf. Sondern dass ich gucke auf ihn und mich einfach freue an ihm, den Gott mir gegeben hat als Retter. Und dann wird er mein Leben und mein Wesen verändern. Verstehen wir? Ja, es ist so schön, was der Apostel im Hebräerbrief schreibt, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Gell, da heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alle Lasten ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und mit Ausdauer laufen in dem Wettkampf, der uns verordnet ist, indem wir was tun?
Hinschauen
auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Es steht im Griechischen nicht mal hinschauen, da steht im Griechischen wegschauen. Die meisten Übersetzungen haben hinschauen.
Auf Jesus.
Genau. Aber wörtlich heißt es eigentlich wegschauen. Indem wir wegschauen, gell, von unseren Lasten und von unseren Sünden, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er soll sein. Gell? Das heißt, ihn darf ich immer tiefer erkennen und darüber werde ich weise und darüber wird mir dieser Reichtum immer mehr deutlich werden, gell? Je tiefer meine Beziehung wird. Und jetzt sagt Paulus, müssen wir uns beeilen, jetzt sagt Paulus Vers 18, warum betet er das? Warum betet er um diese Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Jesu, das heißt, oder der Erkenntnis Gottes, Vers 18. Warum will er das für die Epheser?
Damit ihr wisst,
Ja, genau. Damit ihr wisst. Gell? Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens. Gell? Das heißt, es geht jetzt also um einen Durchblick innerlich. Gell? Dass ihr innerlichen Durchblick bekommt an den Augen eures Herzens. Gell? Das Herz ist nicht, da geht es nicht um Gefühle in der Bibel, wenn vom Herz die Rede ist, sondern das ist der Sitz meines Verstandes, meines Willens, meiner Entscheidungen. Gell? Das wird im Herz getroffen, davon ist hier die Rede. Das heißt, dass ich in meinem tiefsten inneren Durchblick bekomme. Und zwar wozu? Dass ich wisse. Wissen sollen wir. Und das ist was Schönes. Widerspricht sich das nicht mit Glauben? Soll ich jetzt glauben oder wissen? Oder gehört das zusammen?
Wenn ich so schwer glaube, wird mein Glauben zur Gewissheit.
Okay, das ist das eine, aber jetzt bist du wieder bei dem Beispiel mit dem Eis. Der Thomas, der hat so fest geglaubt, dass dieses Eis trägt, aber zur Gewissheit ist es nicht geworden, ganz im Gegenteil, es ist nass geworden am Schluss. Oder? Verstehst? Mhm. Glaube hat nichts mit Unsicherheit zu tun. In unserem Volksmund ist es so, weil ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird. Das heißt, so genau weiß ich es eigentlich nicht. Aber in der Bibel lesen wir was anderes, Hebräerbrief. Gell? Da heißt es, dass ein Überzeugtsein von Tatsachen, Hebräer 11, Vers 1, die wir nicht sehen. Das heißt, ich brauche eine Tatsache, wenn ich glauben will, und das ist Gottes Wort.
Die Dicke des Eis.
Das ist die Dicke des Eis. Das ist einfach da, ob ich es glaube oder nicht. Das Eis ist einen halben Meter dick und deswegen wird es tragen. Und es wird sogar tragen, wenn ich mit Zweifeln im Herzen hinausgehe. So ist nämlich Gott wirklich. Das ist wunderbar. Jesus will aus uns Menschen mit Gewissheit machen. Deswegen brauchen wir Durchblick, innerlich, verstehen wir? Gerade durchs Wort Gottes, dass wir uns draufstellen können und wissen, da habe ich Gewissheit. Verstehen wir, das will Jesus uns schenken. Können wir die ganze Bibel studieren, da erlebt man immer wieder Menschen, denen Jesus Gewissheit geschenkt. Da denkt man nur an einen Thomas, damit hatten wir Erfolg. Was war mit dem Thomas? Damals, nach der Auferstehung. Der konnte es nicht glauben. Und jetzt macht Jesus etwas Wunderbares. Was macht er mit ihm? Er schickt ihm einen Boten und sagt, lieber Thomas, wenn du es glauben kannst, begegne ich dir. Streng dich mal an, die anderen haben es auch geglaubt.
Nein, ich glaube in Gewissheit, indem er ihm erschienen ist.
Warum erscheint er ihm denn? Ja, lang hinein in die Wunden, warum macht er das?
Weil er gnädig ist und weil er ihm auf der Art begegnet, wie er selber ist.
Ja, weil er ihn liebt. Verstehen wir? Was ist das für eine Liebe, die sich zu diesem schwachen Thomas hinunterbeugt, um ihm Gewissheit zu schenken? Jesus will Menschen mit Gewissheit. Denkt man nur an den Gideon, der gleich zweimal das Vlies ausgelegt hat. Verstehen wir? War das erste schon ein Wunder, dass nur das Vlies nass war, eine ganze Schale voll Wasser kam raus, außenrum alles trocken, da sagt er, zürne nicht mit mir, ich leg's nochmal raus. Ne? Jetzt machen wir es andersrum, ich möchte wissen, ob du wirklich da bist. Ne? Das Vlies trocken, der Boden nass. Verstehen wir? Und es war tatsächlich so. Und ich erlebe, Jesus will uns Gewissheit schenken. Was ist dann mit dem Vers aus Jakobus, dass der Zweifler nichts bekommen wird?
Wenn er es schon zugesagt hat und dann diese Zusage nicht glaubt.
Ja, was steht denn in Jakobus über den Zweifler? Der wird noch bezeichnet, in Vers 8, glaube ich, ist es. Im Englischen heißt er a double-minded person. Was ist denn das? Eine zwiegespaltene Person. Da steht ein doppelherziger Mensch. Das heißt, der fragt zwar nach Gottes Willen, aber der hat keine Entscheidung, dass er den auch tun will. Der will sich erst mal anhören, wie er ausschaut. Verstehen wir, gell? Na, da bin ich so zwiegespalten, ne? Zweifler, dieses Wort im Griechischen kann auch übersetzt werden mit Zauderer, ne, und Zögerer. Das heißt, der zögert noch, der weiß ja genau, ob er Gottes Willen wirklich tun will. So brauche ich nicht zu Gott kommen. Aber wenn ich komme wie ein Thomas, der wollte ja glauben, aber er konnte einfach nicht, dann wird Jesus mir diese Zweifel nehmen, das ist so schön. Und da steht ja auch, das will er uns schenken, Gewissheit, gell, dass ich einen festen Stand habe in meinem Glaubensleben und dass ich dann aus dieser Gewissheit heraus mein Leben leben kann. Was habe ich denn dann, wenn ich einen gewissen festen Stand habe in meinem Leben? Was finde ich dann in mir? Tiefen Frieden. Ha? Wunderbar. Gell? Das heißt, das will Jesus uns schenken. Und dann erklärt er ihnen noch, jetzt muss ich bloß aufhören, was er ihnen alles schenken will. Gell? Nämlich, dass sie wissen sollen, was die Hoffnung der Berufung ist. Machen wir das noch ganz kurz. Drei Punkte sind es. Was ist denn die Hoffnung unserer Berufung, mit der wir berufen sind? Sollen wir ja wissen.
Erlösung.
Okay, das ist gut. Und es geht, bringen wir es noch ein bisschen auf den Punkt, Erlösung. Was ist die Hoffnung unserer Berufung?
Die Hoffnung, dass wir die Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen werden.
Jawohl, die Hoffnung mit ihm zusammen und nicht nur mit ihm zusammen, sonst geht es noch weiter. Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Ja,
genau. Das heißt, Jesus stellt diese Herrlichkeit wieder her, die Sünde zerstört hat. Versteht mal, vor Gott bin ich ja schon vollkommen, aber mein Wesen ist es noch nicht. Gell? Verstehen wir, gell? Vor Gott bin ich vollkommen, haben wir hier gelesen. Mhm. Aber nicht hier auf dieser Erde. Verstehen wir, mein Wesen ist es noch nicht im Himmel, ja, auf der Erde nein. Aber jetzt ist es meine Hoffnung, Jesus bringt zu Ende, was er begonnen hat. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bin dazu berufen, Römer 8, Vers 28 und 29, eines Tages ihm gleich zu sein. Was ist das herrlich, was Jesus aus uns macht. Verstehen wir, wenn ich Jesus gefunden habe, was ist es mir für eine Not, wenn ich zu kämpfen habe mit der Sünde in meinem Leben? Und was ist es schön, wenn ich dann sehe, hey Jesus, du kommst mit mir ans Ziel. Eine Hoffnung, gell, ist nach vorne gerichtet. Was ist schön, die Hoffnung meiner Berufung. Ich darf mich freuen, dass ich eines Tages mit ihm sein werde und dass ich sein werde wie er. Dass mein Wesen zur Vollkommenheit geführt wird. Das macht er. Gell, was noch? Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Wieder so ein verschachtelter Satz von Paulus. Gell, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Das soll man auch Gewissheit haben. Was ist denn mein Erbe? Bitte? Okay, das ewige Leben. Jetzt bringen wir es noch ein bisschen mehr auf den Punkt. Wir sollten wissen, was wir erben. Oder?
Das ist immer interessant. Mit dem Heiligen Geist zusammen?
Jawohl, der Heilige Geist ist die Anzahlung auf dieses Erbe.
Gottes Reich.
Sehr gut. Wir werden mit Jesus herrschen, sagt die Bibel. Gell? Wir sind Erben Christi und Miterben Christi, Römer 8, und Erben Gottes geworden. Und was erbt Christus? Psalm 2. Heische von mir, gell? Luther Übersetzung, so will ich dir der Welt enden zum Erbe geben. Christus wird die Herrschaft über diese Welt erben. Und nach Offenbarung 2, gell, Sendschreiben an Thyatira und im dritten an Offenbarung 3, im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, da sagt Christus uns voraus, dass wir mit ihm auf seinem Thron sitzen werden. Das ist das Erbe der Heiligen. Das haben wir nicht verdient, versteht ihr? Da wird es einem ganz anders, wenn man drüber nachdenkt. Das hat Jesus aus mir gemacht, dass ich mit ihm herrschen darf in Ewigkeit. Das ist unglaublich. Gell? Da sprühe ich was von dieser Herrlichkeit. Das hat Herrlichkeit, gewaltig. Gell? Und das Dritte noch, die überragende Größe seiner Kraft an uns. Verstehen wir, gell? Deswegen habe ich vorhin bis ins zweite Kapitel hineingelesen. Diese Kraft, gell? Dynamis steht hier im Griechischen, da kommt unser Wort für Dynamit her. Ja, das hat Sprengkraft, diese Kraft Jesu in meinem Leben. Was hat er gemacht? Die Größe seiner Kraft an uns. Er hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich der Liebe seines Sohnes. Er hat aus uns, aus Sündern, Heilige gemacht. Das ist unvorstellbar. Warum ist Jesus gestorben und auferstanden? Gestorben ist er, um Vergebung für meine Schuld zu erlangen. Gell? Und auferstanden ist er, damit ich mit ihm lebe in einem neuen Leben, Römer 6. Verstehen wir, das hätte mir nichts gemacht. Wäre Jesus nur gestorben für meine Schuld, dann wären wir alle noch immer was. Dann hätte ich zwar Vergebung, aber was wäre ich trotzdem dem Wesen nach? Ein Sünder. Verstehen wir, Jesus musste sterben und auferstehen, um aus Sündern Heilige zu machen. Er hat mir ein neues Wesen gegeben. Das ist das Problem auch, gell? Wenn Menschen zum Glauben kommen, ist nicht die einzelne Sünde, die mich von Gott trennt, sondern die Tatsache, dass ich ein Sünder bin in sich. Der Mensch ist nicht Sünder, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er Sünder ist. Mein ganzes Wesen ist Sünde. Und jetzt ist Christus für mich, 2. Korinther 5, Vers 21, von Gott zur Sünde gemacht worden. Christus hat nicht nur meine Sünde getragen, sondern er ist Sünde in Person geworden. Verstehen wir? Er ist für mich Sünde geworden. Hat das Gericht auf sich genommen, um aus einem Sünder einen Heiligen zu machen. Was ist das schön. Was ist das für eine Kraft, mit der er hier an uns wirkt. Ein neues Leben hat schon hier begonnen. Und eines Tages, wie es der Franz gesagt hat, werden wir auferstehen, gell? Wenn wir unseren körperlichen Tod auferlebt haben und dürfen all diese Dinge nochmal ganz anders in Empfang nehmen. Hier geht es durch den Glauben, dann werden wir sehen, dass es so ist, wie es hier geschrieben steht. Aber wir dürfen uns jetzt schon darauf freuen. Herr Jesus, gell, für die Berufung, diese Hoffnung, die du mir geschenkt hast, dass ich dir gleich sein werde, du kommst mit mir ans Ziel. Herr Jesus, für dieses wunderbare Erbe, auf das ich warten darf. Und für dieses Geld-Tatsache, dass du mit deiner Kraft an mir gewirkt hast und weiterhin wirkst. Ich komme mit so vielen Dingen in meinem Leben nicht zum Ziel, verstehen wir, gell? Aber Jesu Kraft in mir, die kommt ans Ziel. Was ist doch schön, gell? Da gibt es so viele Dinge, da laborieren wir bis zum Schluss, oder? Da laborieren wir dran bis zum Schluss. Und dann darf ich wissen, Herr Jesus, mit meiner Kraft ist nichts getan, aber mit deiner. Gell? Du kommst ans Ziel. Wunderbar. Wir wollen schließen an der Stelle. und darf das auch unser Gebetsleben prägen, ganz neu. Dass wir darum bitten, gell, dass Gott uns Gewissheit schenkt in diesen Dingen, dass die Beziehung zu ihm tiefer werden darf, gell, Weisheit und Offenbarung, damit wir einen gewissen Grund in unserem Glaubensleben haben. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, und da danken wir dir für dein wunderbares Wort und für all die Schätze, die du uns schenkst in deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du es tust, wie es der Paulus für die Epheser gebeten hat. Herr Jesus, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens schenkst, damit wir wissen, was die Hoffnung unserer Berufung, was der Reichtum deines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe deiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Lob und Ehre sei dir. Amen.
Amen.